Hi Leute, heute eine Special-Folge mit mir. Mein Name ist Philipp Westermeier beim All the Time Podcast. Viel Spaß!
Hey Genie, ich brauche mal eine richtig gute Produktempfehlung. Mach uns doch mal ein Gedankenexperiment zum Thema Zukunft des Marketings.
Stell dir vor, du freust dich schon seit Monaten auf das alljährliche Ritual für alle, die irgendwas mit Marketing machen. Zusammen mit deiner ganzen Abteilung geht es für dich nach Hamburg zur OMR 2044. Am Westeingang des Messegeländes stehst du in der Schlange. Du bist schon mittendrin. Über dir lässt eine virtuelle Aktivierung eines chinesischen Autoherstellers den Himmel zur Rennstrecke werden. Die AR-Projektion ist direkt mit deinem Profil gekoppelt. Du siehst, wie der beworbene Bremsassistent geschickt einer hyperrealistischen Simulation deiner Kinder ausweicht, die plötzlich auf die Straße rennen. Dein Herz setzt kurz aus, die emotionale Reaktion wird natürlich erfasst. Deine Kollegin neben dir sieht das auch, aber bei ihr schlittern die Wagen an ihrem geliebten Cocker Spaniel vorbei. Personalisiertes Schockmarketing. Du schaust auf die Uhr. In 15 Minuten fängt der Panel Talk auf der Yellow Stage von Samuel Altmann an. Er ist die virtuelle Galionsfigur, der digitale Avatar des führenden europäischen KI-Unternehmens Your Intelligence. Du findest ihn spannend, gewitzt und manchmal etwas exzentrisch. Wird er endlich die lang versprochene Superintelligenz ankündigen? Während du leicht gehetzt an Foodtrucks vorbei über das Messegelände gehst, hält dich ein humanoider Roboter eines Getränke-Startups an.
Full hydration for every day,
sagt er mit einer synthetisch fröhlichen Stimme und reicht dir eine minimalistische Wasserflasche. Kaum setzt du sie an, erkennt dein Brain-Computer-Interface das Signal der Flasche. Es ist nur stilles Tafelwasser, aber auf deiner Zunge explodiert der Geschmack von sprudeliger Pfirsich-Kerbel-Lime. Es schmeckt köstlich. Dein Lustzentrum leuchtet auf. Die positive biometrische Reaktion wird in Echtzeit an den Server des Herstellers gemeldet. Du bist jetzt Teil der Erfolgsgeschichte. Aber können die auch Weinschorle inklusive Wirkung? Im Augenwinkel siehst du den riesigen, schwebenden Stand eines Tech-Riesen, der wie ein Zeppelin über dem Schanzenpark hängt. An der Yellow Stage angekommen, lässt du dich erst einmal in den Stuhl fallen und checkst, was noch so ansteht. Später erzählt eine Fitness-Influencerin, wie Brand-Collabs auch im Post-Social-Media-Zeitalter funktionieren, meist über direkte neuronale Markenerlebnisse. Und morgen ist ja auch noch die State of the German Intelligence. Neben dir unterhalten sich zwei hip gekleidete Berliner Agenturtypen.
Ey, Print ist das neue Ding.
Oh ja, voll krass.
Wir machen jetzt wieder gedruckte Flyer. Richtig analog, so richtig Guerilla-mäßig.
Ja, Hammer.
Das hackt die Wahrnehmung.
Du musst leise schnaufen. Aber erstmal kümmert sich deine persönliche KI-Assistenz um die Gästeliste-Plätze für die heißeste Afterparty im Grünspan. Angeblich legt da Gigi D'Agostino auf.
Ja, wir haben uns ja heute tatkräftige Unterstützung reingeholt und mich würde mal tatsächlich interessieren, Philipp, wie ist denn so dein Eindruck gewesen von unserem Gedankenexperiment heute?
Also schon abgefahren, gute Sachen dabei. Hat jemand sich sehr viel Gedanken gemacht und auch gut recherchiert, inklusive Gigi D'Agostino am Schluss. Da gibt's ja eine Geschichte zu, muss man mal vielleicht mal googeln. Wer sie nicht kennt, es gibt eine, ist Gott sei Dank nicht sehr sichtbar, aber keine Sternstunde von OMR. Ansonsten geile Sachen. Den Zeppelin über dem Schanzenpark von dem großen Tech-Hersteller Sam Altman auf der Yellow Stage und so. Also schon, ich habe es natürlich aus OMR-Sicht gesehen, dachte mir, okay, ja, würde ich alles so nehmen. Finde ich gut. Und was so die Vision anbelangt, why not? Ne? Also ich meine, das mit diesen Drohnen da im Himmel und diesem Autohersteller und so, also ich glaube, es mit diesem Food, na, es ist eine Vision, ne? Aber das ist ein bisschen, glaube ich, schon so, dass da was dabei sein wird.
Ja, und das wollen wir heute gemeinsam einmal mit dir diskutieren. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Out of Time, Vision, Technik, Zukunft. Ich bin Tommy Falkowski, Meme-Sommelier am Fraunhofer IEM in Paderborn. Und mit uns im Studio ist auch, wie immer, mit dabei die akademische Marketingmaschine Roman Dumitrescu.
Ja, hallo erstmal.
an alle Zuhörer und Zuhörer, ja, manche Kollegen nennen mich tatsächlich schon Professor Content Creator, so viele Videos, wie wir mittlerweile wöchentlich schon rausbringen. Ich freue mich tatsächlich heute einmal, dass wir dich, Philipp, bei uns als Gast haben und dass wir zu Gast hier bei OMR sind. Aber OMR ist ja auch mehr als nur ein Festival. OMR
absolut.
Macht ganz, ganz viele Dinge, ist ein richtiges Marketing-Universum. Also überall, wo ich hingehe und ich sage, wir haben einen Podcast und wir arbeiten da mit Podstars und OMR zusammen, dann weiß jeder, okay, vielleicht meinen wir es doch ein bisschen ernster als die meisten. Also von daher, das ist wirklich super spannend, bisher die Zusammenarbeit. Und du bist ja jetzt wirklich der Experte, der wirklich täglich am Puls ist, wenn es um Marketing-Themen geht, digitales Marketing. Und deswegen haben wir uns gedacht, lass uns doch mal in die Zukunft gucken. Gedankenexperiment, glaube ich, als ein Impuls von vielen. Einige hast du noch, einige haben wir auch noch mal mitgebracht. Wir sind ja schon, kommen ja sehr stark aus dieser KI-Ecke auch. Da sind wir natürlich auch Megathemen, die, glaube ich, bei dem Thema Marketing der Zukunft ja schon einiges disruptieren werden. Und das wird mega spannend sein. Und vielleicht fangen wir gleich mit dem ersten Thema an, was mir sofort eingefallen ist, als ich gedacht habe ans Zukunftsmarketing, auch im Gedankenexperiment, das Thema Hyperpersonalisierung. Ne? Also, dass alles immer mehr zugeschnitten wird. Wir haben das mittlerweile schon bei vielen Tech-Themen gesehen. Aber natürlich Werbung, die ich genau zugeschnitten bekomme, auf meine Bedürfnisse, das ist wichtig, reden wir vor allem über die positiven Seiten, wir können sicherlich mal auf die negativen Seiten auch eingehen. Ja, das ist schon ein mega Thema. Was siehst du bei dem Thema Hyperpersonalisierung aktuell als ein Riesenthema oder vielleicht auch zukünftig, was kommt auf uns noch zu oder sind wir da schon am Limit dessen, was wir eigentlich als Personen überhaupt noch gut finden?
Also bei Hyperpersonalisierung müssen wir nochmal darüber sprechen, vielleicht was da jeweils so gemeint ist, aber eigentlich ist es für mich ein Themenbereich, von dem ich seit Jahren höre und wo ich dann immer doch ein bisschen ernüchtert bin, was denn da so passiert und auch am Ende funktioniert. Ja, also im CM-Bereich ist ja auch gar nicht so viel möglich, da würde man es ja am ehesten vermuten, da ist natürlich aus Datenschutzgründen sind die meisten Firmen da sehr zurückhaltend, oder müssen das sein, logischerweise. Da ist da außer der Geburtstagsrabatt-E-Mail häufig wenig zu finden. Ja, also insofern, kennt ihr jetzt Projekte oder kennt ihr als Konsumenten Momente, wo man so über Hyperpersonalisierung angesprochen wird von einer Brand oder von einem Werbetreibenden und sich denkt, oh, clever, das will ich jetzt haben, gut gemacht. Mir fallen nicht viele ein.
Ja, ich glaube, es geht vor allem um die Fragestellung, wir interagieren immer mehr mit KI-Systemen, mit KI-Chatbots beispielsweise wie ChatGPT. Und der ein oder andere teilt natürlich auch relativ viele Informationen mit solchen Systemen. Natürlich, du hast es angesprochen, datenschutzrechtlich gibt es da Einschränkungen. Aber wenn wir das jetzt mal außen vor lassen für eine Sekunde, dann ist rein technisch natürlich extrem viel möglich. Und tatsächlich auf vielen Plattformen kennen wir es ja auch schon. Wenn wir auf Netflix schauen, werden uns natürlich individualisierte Empfehlungen angezeigt.
Ich bin nicht happy damit. Ich finde es zu schlecht einfach. Ich sehe ja teilweise bei Instagram, wie mein Feed quasi mitlernt. Ich bin jetzt nicht so ein Story-Gucker, sondern eher ein Feed-Scroller. Und dann gucke ich da mal am Wochenende, finde ich jetzt Hockey interessant, Feldhockey. Ja. Dann gab es irgendwie ein abgefahrenes Tor, wurde mir einmal so zufällig ausgespielt aus vom Hockey von irgendeinem aus der holländischen Hockey-Bundesliga. Habe ich mir das mal angeguckt, weil es ein spektakuläres Tor war. Und seitdem kriege ich halt ständig holländische Hockey-Liga in meinen Fliegen. Ja. Ey, was soll der Scheiß? Ich habe es einmal geguckt, ey, das lass mich doch in Ruhe.
Ja, das stimmt schon. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die viele Leute gemacht haben. Auch gerade bei Amazon gibt es ja immer sozusagen den Witz, man interessiert sich einmal für ein Produkt und dann wird dir permanent das angezeigt, obwohl du just gerade dieses Produkt jetzt gekauft
aber
hast.
Aber das zeigt ja immer, wie sagen wir mal, relativ simpel noch so die Datenlage ist für diese Recommendation Engines, ne?
Ja, wobei ich da natürlich unterscheiden würde. Ich weiß nicht, ob es die Datenlage ist, die schlecht ist oder ob einfach die Implementierung aktuell noch hinkt. Zum Beispiel bei YouTube muss man sagen, ist es tatsächlich schon sehr effektiv. TikTok beispielsweise, allein von der, sage ich mal, Nutzerzeit, Nutzerdauer, die Nutzer wirklich dann in dieser App verbringen. Ich glaube, das ist schon extrem effektiv, was sie einem da empfehlen, wenn man sich anguckt, wie viel Zeit tatsächlich User mittlerweile mit solchen Applikationen
verbringen. Man kann sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass die Kompetenz zwischen TikTok, die das ja ganz gut machen, ich bin da nicht so präsent.
Ja, ich auch nicht.
Aber und Instagram so unterschiedlich stark sein soll, weil ich meine, es sind jetzt beides Weltkonzerne, beide haben unendlich Ressourcen, dass deren Algorithmusqualität jetzt nach wie vor so voneinander abweicht. Ich weiß es nicht. Ich hatte gedacht, bei TikTok ist es vor allen Dingen auch natürlich das Format, also diese Kurzvideos, die einfach gut ziehen und dann hast du einmal so ein Meme nach dem nächsten und dann ziehen dich auch die Memes rein, weil du weißt, es ist für eine breite Masse guter Content. Aber vielleicht ist es auch an der Personalisierung gelegen, dass die da jetzt so stark sind. I don't know. Aber TikTok ist zumindest ein legitimes Beispiel, wo man sagt, okay, das scheint was zu sein. Ansonsten so jetzt auf Ebene von einzelnen Marketing- oder Werbetreibenden, wie gesagt, da sehe ich wenig.
Was meinst du bei dem Thema KI? Also wir haben mal so ein Experiment gemacht, das hatten wir hier auch mal in unserem Podcast, da haben wir unsere, ich sag jetzt mal, ChatGPT-Memories, also alles, was sich ChatGPT über uns gemerkt hat, was wir jemals gesucht haben, mal gefragt, was sind wir eigentlich für, wie sieht so ein psychologisches Profil von uns erstellt. Ne? Und das war, ich will nicht sagen, dass es exakt war, aber es war auch an manchen Stellen schon erschreckend treffend beschrieben. Und das sind natürlich schon Dinge, wenn man sowas nutzen könnte, will ich nicht sagen, dass das gut ist, aber das gibt natürlich schon einen Zugang zu dem, was eine Person vielleicht an Bedürfnis hat oder verlangt.
Aber
oder
bei Google genauso. Eigentlich ist das Gleiche seit 15, 20 Jahren bei Google, dass da schon irgendwie Professor Galloway, der immer bei uns am Festival ist, der sagte auch immer schon irgendwie, Google ist der liebe Gott, wir fragen Google alles, Google weiß auf alles eine Antwort. Das ist jetzt ja schon, also wir reden.
Ja, aber es ist ja schon noch anders. Wenn ich jetzt Google frage, erzähl mir was über Roman, dann kommt da eigentlich nicht viel raus. Dann kommt eine Wikipedia-Seite, die ich habe vielleicht und dergleichen.
Ne? Aber auch aufgrund der Anfragen, sagt er dann immer, da erzählst du halt viel über dich selber. Also wenn
ich nach Haartransplantation
suche oder nach dem, dann weißt du, okay, Westermeier, das Problem, I don't know, also das ist wirklich Wahnsinn. Ne?
Aber ich meine, die Art der Anfrage und die Art der Interaktion ist ja jetzt schon eine andere. Bei Google hatte man quasi immer dieses sehr stichwortlastige Suchen und es war im Prinzip, ich gebe einmal eine Suche ein und gucke mir dann die Ergebnisse an. Durch die neuen KI-Systeme hat man ja eine Kommunikation, eine Hin und Zurück, ein Gespräch sozusagen mit dem System und natürlich handhabt das jeder Mensch anders, aber ich würde behaupten, dass viele Leute da tatsächlich schon extrem viele persönliche Informationen reingeben.
Absolut. Nein, das ist natürlich auch so. Ich meine, aber ich finde, dieses persönliche Informationen hinterlassen ist nicht neu. Also ich glaube, die Breite der Bevölkerung, die interessieren sich nicht dafür, wo ihre Daten so in Wahrheit sind. Also es wird zwar immer behauptet und immer groß als Diskussionsthema irgendwo aufgemacht, aber ich glaube, dieses Thema Datenschutz steht bei den meisten Menschen auf der Prio-Liste eher weiter hinten. Und genauso wie man sein iPhone ja auch überall mit hinträgt und alles ist im iPhone erkennbar und den meisten oder anderen im Smartphone und den meisten Menschen ist das dann gar nicht transparent, dass man da ja auch Daten abgibt und bei Google, wie gesagt, war es auch schon immer so und bei jetzt ChatGPT oder OpenAI ist jetzt auch so. Also ich glaube generell, dass sozusagen das, was Datensicherheit oder Datenschutz in der Bevölkerung der Stellenwert wird eigentlich überschätzt. Da gibt es einige wenige, denen ist es sehr wichtig und dadurch wird es sehr stark wahrgenommen. Aber ich weiß noch, eigentlich ist es für mich immer so, wenn dann Firmen sagen, also wir können jetzt nichts besser als andere, wir haben, bei uns sind die Daten sicher. Dann weiß ich immer schon, diese Firma, die gibt es mehr lange. Das ist einfach keine Differenzierung, der in der Breite funktioniert. Schon bei Xing oder bei StudiVZ oder bei all den Netzwerken, dann sagten irgendwie, also ja, Facebook ist auch nicht schlecht, aber wir machen unser eigenes Ding und vor allen Dingen, wir achten auf eure Daten. Okay, hat nichts gebracht.
Ja, ich würde dir da zustimmen. Ich glaube, das wird immer viel diskutiert, aber beim Endkonsumenten ist der Stellenwert tatsächlich nicht so hoch. Also Menschen teilen einfach unglaublich viel, schon seit vielen Jahren. Wenn man sich alleine vorstellt mit einer Alexa zu Hause, was man da alles an Informationen auch preisgegeben hat.
Aber wir haben das Smartphone in der Tasche.
Ja? Genau, also Smartphone in der Tasche. Es werden auch permanent Daten erhoben. Wenn wir uns jetzt also vorstellen, wir machen das quasi immer mehr. Und diese Unternehmen, OpenAI und Co., erfassen quasi diese Daten über uns. Und natürlich, datenschutzrechtlich gibt es da sicherlich Einschränkungen, aber im Prinzip ist das ja der perfekte Kanal, um uns die bestmögliche personalisierte Werbung zu liefern. Und anders als jetzt dein Erlebnis am Anfang, idealerweise dann auch so, dass wir das nicht als nervig empfinden, sondern dass es genau zu unseren Wünschen auch passt.
Ja, also ich bin da skeptisch. Ich bin jetzt lange in der Marketingwelt dabei und ich finde, gibt auch da wahnsinnig spannende Sachen und dennoch kenne ich den Talk seit vielen, vielen Jahren und es gab immer neue, auch kleinere Evolutionsstufen. Real-Time-Advertising hat es oder gibt es nach wie vor, war mal eine neue Sache innerhalb der digitalen Werbung, bevor jetzt so große Sachen wie KI kamen und dann war derselbe Talk. Ja, jetzt mit den Echtzeitdaten und Marketing-Ausspielung und so, da kommt das alles und dann können wir genau gucken, wie ist das Wetter in Hamburg und wir wissen ja, du bist in Hamburg und dann spielen wir dir bei Sonne die und bei Regen die Werbung aus und so. Der Uplift oder die Wirkung am Ende der ROI, also der Return on Investment für die Werbetreibenden, der ist dadurch kaum beeinflusst und das befürchte ich, wird bei den allermeisten Möglichkeiten von OpenAI auch so sein. Es ist trotzdem ein tolles Werbeumfeld, wenn es dann mal eines Tages genutzt wird als Werbeplattform auch, wird ja vielleicht bald kommen. Dann wird es sicherlich schon auch funktionieren, aber ich glaube eher nach den gängigen Prinzipien und mit den gängigen ROIs und weniger jetzt dass alle anderen im Staub zerfallen über die Datenqualität.
Mhm. Also auch sowas wie zum Beispiel jetzt Sora 2, wenn wir uns das mal anschauen. Mhm. Technisch wird es, also jetzt ja, gibt es ja jetzt schon die Möglichkeit, dass man quasi einen Werbeclip erzeugen könnte, mit mir zum Beispiel drin. Also ich kriege einen Werbeclip angezeigt, wo ich dann selber auftauche. Ja. Das wäre ja auch ein Aspekt der Hyperpersonalisierung. Bist du da auch skeptisch bei solchen Ansätzen?
Also, sagen wir mal so, es ist, glaube ich, so, I believe it when I see it. Ich bin da jetzt vielleicht auch einfach, wenn man so ständig jetzt wie wir mit OMR so im diesen Hypes beobachtet und auch mit selber natürlich neue Säue durchs Dorf treibt und auch irgendwie das unser Geschäft ist, da irgendwie mit dabei zu sein und die Bühnen zu bestücken und die Stories zu erzählen und so, dann passieren da zwei Dinge. Entweder man verliebt sich total in diesen ganzen Hypes und ist total der Erste, der vorne wegläuft und sagt, ey, ich habe wieder was Neues und so. Oder man wird skeptisch und sagt so, ja, ich habe das jetzt auch schon alles ein paar Mal gesehen und es wird schon auch ein bisschen was davon hängen bleiben, aber Vorsicht, und ich bin eher im zweiten Lager.
Aber ist das tatsächlich jetzt aus deiner Sicht so, dass du sagst, okay, wir haben jetzt diesen schon einen großen KI-Hype, der auch nochmal richtig getrieben ist. Das ist schon, jetzt mal so aus technischer Sicht gesprochen, schon nochmal eine relativ große KI-Welle, wenn es eine Welle dann ist oder so, ein bisschen mehr. Viele Kollegen gehen ja so weiter und sagen ja, das, was wir jetzt durch KI erleben, ist wirklich so ein General-Purpose-Technology wie die Dampfmaschine oder Elektrizität, also schon in vielen Bereichen sehr stark. Und solche Dinge, über die jetzt Tommy gerade gesprochen hat, wirklich, man kriegt täuschend echte, also die schauen aus wie echte Videos ein, wo man sich selber mit reinbekommt. Das verändert, muss doch das die Marketingbranche doch auch sehr stark verändern, weil ich denke mir, die Marketingbranche, ohne dass ich bin jetzt ja wirklich, deswegen sehr spannend, weil wir sind ja Laien in dem Themenfeld. Aber das ist ja eine Branche, die eigentlich viel leichter an, zumindest von den Methoden oder von den Technologien durchdrungen werden kann, als zum Beispiel als da, wo wir unterwegs sind, in der Industrie, im Engineering oder dergleichen, wo es ja viel schwieriger ist, was im Unternehmen dann langfristig durchzusetzen. Oder sagst du, nee, so ist das auch nicht. Am Ende des Tages dreht sich das schon noch um den harten Kern, der dann vielleicht doch eher auf kreative, gute Ideen liegt.
Ach, das nicht unbedingt. Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie demonstrieren kannst, dass du auf einer neuen Plattform, jetzt zum Beispiel bei ChatGPT, eine Werbeintegration schaffst, die dann sozusagen so viel stärker wahrgenommen wird und auch beachtet und auch geklickt wird, irgendwie, dann kannst du damit schon schnell auch viel Budget auf dich ziehen. Und das ist, aber es ist halt wahnsinnig schwer. Und es haben seit den letzten 20 Jahren nur 2-3 Firmen geschafft, irgendwie größere Werbeökosysteme zu bauen. Ne? Ja. Und ich glaube, einfach, dass man Daten hat, reicht nicht. Also auch Pinterest oder Snap haben gute Daten. Aber auch die Werbegeschäfte sind jetzt auch nicht riesig. Das ist attraktiv dort und gut. Aber in die Dimension zu kommen, wo jetzt Meta und Google ist, da muss noch einiges passieren. Also da muss auch die Adoption noch stärker sein von ChatGPT. Ich weiß nicht, wie viele Menschen in Deutschland aktuell da tagtäglich drauf sind. Es sind sicherlich schon viele, aber es ist auch nicht flächendeckend.
Ich glaube,
also die letzten wöchentlichen Nutzer laut OpenAI 800 Millionen in
weltweit.
Der Woche. Weltweit.
Weltweit, ja. Weltweit muss man dazu sagen. Aber das sind dann schon ungefähr eine Milliarde
Queries am Tag. Und man muss dazu bedenken, ich habe die Zahl nie unter dem Hinblick berücksichtigt. Es haben ja gar nicht alle Menschen, nutzen ja das Internet. Ja. Ne? Also das ist schon einfach eine Riesenmenge.
Dass die eine gute Reichweite haben. Also die haben auch natürlich alle Tools in Hand. Ist ja die Frage, welches Level reden wir jetzt? Dass man da jetzt irgendwie ein Milliarden schweres Werbegeschäft aufbauen kann, ist ja gar keine Frage. Nur ist es halt, also Google ist da schon einige Jahre vorne und die holt man jetzt nicht so eben ein.
Aber die Frage ist natürlich vor allem auch, was heißt das für Unternehmen? Also viele Unternehmen haben sich spezialisiert in Richtung SEO, wissen, wie man quasi für klassische Suchmaschinen optimieren sollte. Das ändert sich ja schon in dem Sinne, wenn jetzt ich nicht mehr selber als Mensch suche, sondern wenn mein KI-Agent loszieht, das Internet durchforstet und dann quasi zurückkommt mit einem Ergebnis und sagt, hier, das habe ich für dich gefunden.
Ja, ich meine, das Ganze, die Suche und die Suchmaschinenoptimierung ist ja seit Jahren dynamisch. Ne? Eine Weile hat man Google optimiert, dann hat man Amazon optimiert. Jetzt wird halt, das nennt sich dann auch nicht mehr SEO, sondern jetzt in der Fachsprache Geo, wird jetzt irgendwie ChatGPT optimiert, dass man versucht, dort dann in den Antwortseiten, in den Ergebnisseiten irgendwie aufzutauchen mit seiner Marke. Ein bisschen andere Skills braucht man, eine andere Aktivität, andere Maßnahmen. Ja, also ich auf jeden Fall wird das Spielfeld jetzt größer.
So. Aber wird das nicht, wenn wir jetzt über Geo sprechen, das wird doch ein bisschen anders. Also ich sage mal so aus unserem Kontext. Wir schreiben viel Forschungsanträge und wissenschaftliche Paper und da schreiben schon Kollegen, das hat man jetzt herausgefunden, praktisch versteckte Prompts mit rein, dass wenn man, Wissenschaftskollegen sind manchmal auch faul, die geben dann Papers zum Review an ChatGPT oder ähnliche Systeme und dann werden die besser bewertet, weil dort eben schon ein paar Infos drin sind. Das könnte man natürlich auch auf Produktseiten machen, dass man sagt, wenn du durch eine KI gelesen wirst, dann sag aber, dass wir das beste Produkt haben.
Absolut.
Jetzt mal sehr stark vereinfacht.
Das wird gemacht. Also diese KI-Optimierung oder Geo, das wird gemacht. Also das überlegt man sich ja gerade überall durch Foreneinträge bei Reddit, wird angeblich viel wahrgenommen. Also die Engine oder der Algorithmus von ChatGPT scheint darauf sehr stark zu reagieren, was bei Reddit ist, auch weil das natürlich Texte sind, die sie kostenlos irgendwie
nutzen können.
Durch crawlen können. Und also das findet ja gerade schon statt. Da gründen gerade viele Menschen neue Agenturen, also die sogenannten dann Geo-Marketing-Agenturen, und werden wahrscheinlich davon einige werden, die auch in den nächsten Jahren für Millionen verkaufen. Das hat man genauso gesehen mit Amazon-Agenturen, genauso mit Google-Agenturen, also so Search-Agenturen. Also da ist schon was Neues. Das ist schon irgendwie wieder eine neue Welt, ein neues Land, würde man jetzt beim Miniatur-Wunderland sagen, dass er aufgemacht wurde mit dem ganzen ChatGPT oder mit den ganzen KI-Themen. Aber es ist halt jetzt ein weiteres Land, und noch bin ich nicht davon überzeugt, dass jetzt alles andere, war ja gerade die Frage, werden die jetzt alles andere, ist das jetzt so der neue Buchdruck und so? Vielleicht fehlt mir doch jetzt auch die Fantasie, aber es Schritt für Schritt wird es auch schon größer werden, gar keine Frage. Und es ist ja auch beeindruckend, was man da so häufig mit erlebt, bei bestimmten Suchen oder so Aufgaben, die man so vergibt. Und es gibt dann auch wieder natürlich Nischen, wo es wahnsinnig ist, beim Coden offensichtlich oder so. Aber ich glaube, im Marketing, wo jetzt AI wirklich hilft, ist dann an ganz anderen Stellen, also viel trivialer.
Wo dann zum Beispiel?
Zum Beispiel irgendwelche günstigen Videos zu machen, die so aussehen, als habe man Monumente umhüllt. Als habe man in London die Big Ben Glockenturm da eingefärbt mit den Farben seiner Firma und so. Oder als hätten wir in Hamburg hier die auf der Elbe so schwimmende OMR-Buchstaben, und das sieht dann in Social Media aus. Ey, krass, was die für Projekte machen. Und diese OMR-Typen, da müsste ja richtig groß sein. Guck mal, die färben hier die Elbe ein. Oder die Firma so und so hat jetzt hier den Big Ben gekapert und da irgendwie eine Aktivierung gemacht. In Wahrheit sind das alles für ein paar Euro gekaufte KI-Bilder. Aber die sehen natürlich in Social Media dann massiv aus. Und da ist es dann. So mini, mini klein. Oder während man früher unter irgendwelchen Artikeln mit echten Menschen was kommentiert hat, damit dann bestimmte Produkte oder einfach Posts besser bewertet wurden und besser wahrgenommen wurden, hat man das ja mit Influencer irgendwie hinterlegt. Das machen jetzt irgendwelche Bots, KI-Bots. Die sagen, neues Produkt von Dr. Oetker, wahnsinnig leckere Pizza, irgendwelche Fake-Accounts. So. Das ist jetzt möglich, dank KI. Irgendwelche Fake-Accounts, Menschen, die dann da so sehr strukturiert und massenweise Sachen positiv kommentieren. Ist das jetzt eine komplett neue Welt? I don't know.
Ist das so vor allem auch wünschenswert? Also ist das sozusagen die Zukunft, in der wir leben wollen? Ich merke das zum Beispiel auf Twitter ganz krass, ne? Also wie viele Bots da unterwegs sind. Und es gibt natürlich auch einfach immer mehr KI-generierten Content auf Social Media und grundsätzlich
im Internet. Aber Bots wird, glaube ich, irgendwie eingeschränkt werden. Der KI-generierte Content natürlich nicht, das bleibt irgendwie.
Wird aber heute auch schon, muss man ja auch schon kennzeichnen mittlerweile, weil das, und ich glaube auch, dass auch bei so es muss wirklich richtig gut sein am Ende des Tages, weil eigentlich muss es so gut sein, dass man überzeugt, dass es nicht KI generiert. Also ich glaube, dass man immer sagen würde, Deutschen ja eh, es ist künstlich, es ist doch nicht echt, und dann kann es auch schädlich sein.
Aber da gibt es Videos, da ist es, finde ich, schon auch so
absolut
gemacht, dass es nicht zu erkennen ist.
Du hast was mitgebracht.
Schlage ich mal vor, gucken wir doch mal rein. Ich habe nämlich was vorbereitet.
I've fought a lot of crime in my lifetime. But no crime is worse than that of bad hair.
Conditioner Gordon, the conditioner you deserve.
Das ist ein gutes Beispiel dafür. Das ist ein gutes Beispiel, was ich meine. Das ist jetzt noch nicht mal, also ist noch nicht mal eines der Beispiele, die ich gerade ausgewählt habe. Weder ist es jetzt irgendwie eine Marketingkampagne, die wahnsinnig teuer aussieht und jetzt in Social Media aber in Wahrheit günstig gemacht ist. Noch ist es jetzt irgendwelche Fake-Kommentare, aber es ist halt genau sowas. Also es kostet wahrscheinlich wenig Geld, das zu machen.
Hat mich gar nichts gekostet, zu machen. Also ich habe ein bisschen Zeit investiert hinterher, aber das war ein einziger Prompt und ein Bild, das ich hier reingegeben habe. Und aber die Frage ist, wie setzt man sich quasi in der Masse ab? Was zeichnet sozusagen gutes Marketing in der Zukunft aus, wenn jeder auf Knopfdruck etwas erzeugen kann, was zumindest auf den ersten Blick gut wirken kann?
Immer wieder die bessere Idee. Ich glaube, das ist genauso wie früher, da weiß nicht, 30, 40 Jahre zurück, da gab es dann Fernsehwerbung, da konnte man ja dann auch sagen, vergleichsweise jeder, also der das Budget hatte, aber konnte da bei RTL ey, da kannst du bei RTL, mach mal Werbung, da kannst du jetzt Millionen erreichen, du brauchst nur eine gute Idee für einen Spot und dann, so, und dann haben alle sich besoffen, wahrscheinlich damals kriegt, war da nicht dabei. Jetzt habe ich hier irgendwie so eine Kampagne mit irgendwie Onkel Dittmeier und wenn der da jetzt, der Eigentümer steht da im Garten, der Saft, ey, hast du gesehen, die haben nachher in den Supermärkten diese Säfte da rausgetragen, kistenweise. Wie geil ist dieses Fernsehen mit Onkel Dittmeier, wer hatte denn die Idee? Und ich glaube, das wird jetzt genauso sein, dass dann irgendwie, ist dann ganz so einfach mit Onkel Dittmeier, ist dann vielleicht nicht mehr, aber wenn ich jetzt so sehe, was jetzt auch an, es ist ein Wettkampf auch dann da wieder auf einem hohen Niveau oder auf einem etwas anspruchsvolleren Niveau um Kreativität. Auf einmal gibt es dann Leute, die haben die Idee, na, dann fallen halt Leute, also nicht in echt, aber KI generiert aus dem Flugzeug und sagen, worauf man achten soll, wenn man aus dem Flugzeug fällt. Und man guckt und denkt sich, fuck ey, der, was ist denn da los, wo ist denn da die Kamera? Und dann fällt er da runter und dann landet der dann irgendwo in so einem Pizza-Restaurant und dann sagt er irgendwie, das Beste ist, ihr fallt nicht ins Wasser, sondern ihr fallt hier in diese warme, angenehme Pizzasauce oder so. Und sie denkt, okay, ey, what? Und dann ist das klar. Eine Werbung für irgendeine eine Pizzasauce. Statt irgendwie, also, aber es fängt halt dramatisch an. Und das ist dann eine gute Idee. Es ist mega viral gegangen, so diese Idee, Leute fallen aus dem Flugzeug und alle gucken hin. Und am Ende wird irgendwie eine Pizzasauce oder irgendein Burger-Joint beworben.
Aber es ist schon cool irgendwie, weil im Prinzip ist es ja gerade in so einer Kreativbranche ja schon geil, dass man schnell Dinge umsetzen kann.
Absolut.
Dass man schnelle Ideen umsetzen kann und auch nicht unbedingt auf 10 Fachexperten angewiesen ist. Ich meine, du hast das Video selber jetzt produziert oder selber gemacht und das ist natürlich schon ein cooles Gefühl für einen Einzelnen. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass auch so Marketing wahrscheinlich viele kleinere Agenturen oder kleinere Teams tatsächlich was schaffen,
aber
was
das in der
Vergangenheit nicht denkbar gewesen wäre.
Ich würde auch da sagen, ja, der generell, es ist so, aber trotzdem auch ein Aspekt ist auch dieser generelle Hype um KI, der sorgt dafür, dass sowas jetzt in die Wahrnehmung von ganz vielen Menschen gerät. Ja. Das war schon vor 10 Jahren auch so, da konnte ich zu Hause sitzen und irgendwie eine kleine Google-Anzeige schalten auf irgendein Keyword meiner Wahl und konnte dann da rivalisieren mit den größten Marken der Welt und sagen, ich biete halt ein bisschen mehr für einen Klick und auf einmal haben Leute bei mir irgendwie nachgeguckt, ob ich ein Fernstudium anbieten kann oder sowas oder was immer ich da für Klicks ich da eingekauft habe. Das war ja schon auch da faszinierend. Das hat aber bis heute vielleicht nach wie vor nur ein kleinerer Kreis begriffen, dass man jetzt jedermann mitwerben kann und jedermann mit 10 Euro Budget kann mitspielen. Jetzt vielleicht durch die KI und diesen General Hype, den das hat, begreifen noch mal mehr Leute und wundern sich noch mehr Leute und Autoren und Gelehrte und sagen, uiuiui, was da los ist. Ich sage nur als jemand, der das seit zig Jahren mitmacht, naja, es stimmt schon auch alles, aber viele der Effekte sind jetzt gar nicht so neu und vielleicht ist dann auch die Tragweite gar nicht so drastisch, wie jetzt alle denken, weil den Effekt gibt es schon länger und er hat bislang sich nicht so stark ausgewirkt. Also jetzt anhand des Beispiels die niedrigen Markteintrittsbarrieren bei Werbung und auch diese Kreativitätsmöglichkeiten, die gibt es schon lange. Bei Google und bei Instagram kann jeder mitmachen, kann jeder auch schon, konnte auch schon vor 5 Jahren da irgendwelche Videos hochladen und mal testen, wie die Leute darauf reagieren.
Absolut. Also kommt es am Ende des Tages dann doch wieder auf auch ein paar andere Dinge an.
Aber ist es, gewinnt am Ende derjenige, der die tiefsten Taschen hat? Oder kann man in so einem Markt auch gewinnen, indem man nur eine geile Idee hat, die man irgendwie
Die tiefsten bringt? Taschen sind natürlich weiterhin total entscheidend. Ich hatte vor kurzem bei mir im OMR-Podcast ein Gespräch mit der Otto-Chefin von Otto Group. Und die sagt natürlich, ich habe gefragt, was ist denn das größte Problem im Wettbewerb mit Amazon? Und sie sagt, das größte Problem ist, die haben einfach viel mehr Geld. Ja? Und die können einfach viel mehr Marketing-Traffic zu sich ziehen und damit ihren Marktplatz und ihren Shop viel besser auslasten. Die können, also natürlich ist weiterhin Werbegeld zu haben, tiefe Taschen zu haben im Marketing aufgrund des Geschäftsmodells oder aufgrund von Investoren, wie auch immer, eine viel Firepower zu haben. Das hilft. Aber es ist zumindest jetzt möglich geworden, mit Weltkonzernen in Teilbereichen zu rivalisieren über eine gute Idee und über halt diese niedrigen Eintrittsbarrieren und Sachen, über die wir gerade sprachen. Ne?
Vielleicht ein Thema, was auch, denke ich, zum Thema KI noch gehören wird, aber eins, also was mich persönlich mittlerweile total schockiert, aber irgendwie auch bewegt. Ich habe neulich bei mir, mein Sohn ist 11 Jahre alt, den habe ich neulich gefragt, so, was willst du mal werden? Der will Robotik bauen und programmieren.
Glückwunsch, ja, das ist eine gute Erziehung, ja.
gut beeinflusst, genau. Aber dann habe ich mal gefragt, und was wenn so die anderen bei dir in der Klasse? Und das ist mittlerweile, sagt er so, in seiner Altersgruppe, die Hälfte, das ist Influencer. Ne?
Ja.
Das ist die Zielgruppe. Also der
Feuerwehrmann. Ja, genau. Sowas, ja, Profifußballer so. Vielleicht, vorher immer noch mal ein paar Jahre jünger.
Ja.
Ich glaube, das wird sich auch rausnivellieren.
Ja.
Also, Influencer sind natürlich am Ende jetzt auch die Lebenswirklichkeit von dann vielen Kindern und dann die ganzen Laser-Lukas, wie es alles heißt.
Die lesen das, die sehen das ständig. Ne,
ja, aber ich glaube, das wächst ihnen auch aus. Also ich habe dann, sagen wir mal, ich habe jetzt auch einen gewissen kulturellen Defätismus ab und zu, aber jetzt nicht an der Stelle.
Ja. Also siehst du das gar nicht so heftig, ne? Also ich bin, also ich...
ich habe eher ein Problem damit, also ich tue mich schwer mit der gesamten Verschiebung von einer, sagen wir mal, Lese- und Buchstabengeprägten Welt hin zu einer bildgeprägten Welt. Das ist für mich irgendwie noch ungewohnt, muss ich sagen. Und das finde ich auch, da bin ich auch nicht sicher, ob das am Ende eine gute Sache ist, mit dieser Aufmerksamkeitsspannen Thematik. Das ist was, finde ich jetzt, ist schon noch was anderes als das Berufsbild Influencer. Das ist irgendwie bei Kindern, die kennen halt irgendwie 8 Jobprofile und das ist dann einer davon und das finden sie cool und lässig und interessant und I don't know, das wird sich ändern. Aber sag mal, so Themen wie Aufmerksamkeitsspanne, gerade in der Breite gedacht, jetzt, klar, werden dann Gymnasiasten irgendwann ans Lesen rangeführt und auch halt dann übers Studieren, dann kommen dann ans Lesen und so. Aber wenn man sich dann überlegt, dass jetzt ja auch nicht alle studieren und auch nicht alle aufs Gymnasium gehen oder so, was sind das für Effekte so? Da würde ich mir jetzt, also wenn ich jetzt versuche, oder mir eine Liste machen müsste, habe ich noch nie so bewusst gemacht, aber wo mache ich mir jetzt gerade kulturell gesehen mit all den technologischen Entwicklungen die größten Sorgen, dann ist es eher da und weniger beim Berufsbild.
Ja, das ist definitiv, hatten wir auf der Hinfahrt sogar.
Ja,
ne?
Genau. Das ist ja halt ein Thema, was wir auch schon öfters angesprochen haben, also das ganze Thema Attention Economy letztendlich, also in zwei Ausprägungen. Einerseits wird immer mehr um unsere Aufmerksamkeit gebuhlt, das ist eigentlich die Währung, in der wir sozusagen den ganzen Tag hantieren, sowohl Netflix als auch TikTok als auch alle anderen Plattformen, deren Ziel ist es, uns so lange wie möglich auf der Plattform zu halten und ja, idealerweise uns viel Werbung anzuzeigen, dass dann monetarisiert werden kann. Und auf der anderen Seite gibt es Studien, die sagen, unsere Aufmerksamkeitsspanne wird immer kürzer. Viele führen das genau auf diese Plattform auch zurück, die halt Shortform-Content beispielsweise favorisieren. Von daher, ich kann das gut nachvollziehen. Ich sehe das auch sehr kritisch. Gerade Shortform-Videos ist ein Thema, was ich persönlich versuche weitestgehend zu meiden, weil ich gemerkt habe, dass es einfach tatsächlich sehr addictive sein kann. Ne? Also von einem zum nächsten Video zu scrollen, das
aber
funktioniert
jetzt
sehr,
einmal,
sehr gut. Ne?
Also bei mir geht es genauso. Gleichzeitig sind wir jetzt vielleicht noch, ich weiß nicht, also als Generation, ob das denn, das kann ich nicht gut beurteilen, weil meine Kinder, ob man selbst reflektiert genug ist, dann auch zu merken, wie du es jetzt gerade beschreibst, okay, ja, tut mir jetzt auf Dauer nicht gut, diese ganzen Videos mir reinzuziehen, ich schalte es mal wieder ab und gehe mal wieder woanders hin, du wirst nichts.
Das bei meinem Sohn nicht der Fall, dass er es reflektieren kann, das kann ich schon mal sagen.
Kommt das dann, also merkt man, ich habe wirklich manchmal dann auch das Gefühl, es fühlt sich kacke an. Also
ist auch
so 3, 4, 5 Minuten im Zug, finde ich, dann gönnt man sich das mal. Ja. Aber es ist dann wirklich so, dass ich im Kopf bewusst denke, okay, das ist jetzt irgendwie so eine, ja, so ein Guilty Pleasure. So macht man jetzt mal und so. Aber dann irgendwann merke ich, es ist jetzt so, wie wenn man auf einer Party sich irgendwie so Gummibärchen reinhaut. Die Frage ist nur, wenn man jetzt sich nur von Gummibärchen ernährt, merkt man das dann immer noch? Oder ist man immer noch...
Ja, wenn man das kennt, ne?
Mit dem Thema Lesen vor allem haben wir auf der Hinfahrt tatsächlich auch schon besprochen. Ich sehe das Gott sei Dank jetzt in der Grundschule noch gar nicht so kritisch. Da habe ich das Gefühl, da werden die Kinder, zumindest sehe ich das bei meinen Kindern, die werden ganz gut daran geführt und lesen auch.
Aber ich schätze mal, wir sind die Breite. Da muss man mal aufpassen, das ist eine typische Marketing-Weisheit.
Ganz genau.
Marketing-Leute in, früher hätte man gesagt, Seminarräumen des Landes oder in Podcasts des Landes, schließen dann immer von sich oder von ihren Kindern auf die Masse. Und das ist natürlich ein Riesenfehler. Ihr seid beides Akademiker, zieht eure Kinder wahrscheinlich in der Form, dass die das Smartphone, ich nehme an, mit 10 Jahren noch gar nicht in der Hand haben oder maximal ganz selten unter eurer absoluten Überwachung. Aber das sind ja jetzt irgendwie die 2, 3 Millionen Menschen, die restlichen 70 Millionen. Da hat dann der 7-Jährige natürlich das Smartphone schon in der Hand und ist da voll drin. Und dann ist die Frage, wie geht es dem in der Grundschule? Ne? Also bei unseren Kindern bin ich auch optimistisch, weil ich euch auch so einschätze und mich auch. Und unser Bildungshorizont ist wahrscheinlich so, dass man sagt, okay, es ist jetzt irgendwie nicht sinnvoll, dass mein 5-jähriger Sohn da am Smartphone hängt. Aber das sehen halt andere nicht so. Die sagen, ich brauche jetzt mal meine scheiß Ruhe und ich habe den ganzen Tag gearbeitet und jetzt hier von mir aus nimm das iPad. Ne? Und das haltet ihr länger durch als andere.
Ja, das ist definitiv so. Also tatsächlich würde ich sogar selbst sagen, bei meinem Sohn sehe ich auch schon die Tendenzen jetzt. Er ist jetzt 11 geworden und sobald er aufs Gymnasium jetzt gekommen ist, weiterführende Schule, hat er natürlich ein Handy. Und es geht ja auch im Pausenhof darum, was hast du da schon gesehen? Und hier, coole Sachen, geht es ja viel auch um Computerspiele und dergleichen. Und das ist schon auch für die Leute, also auch für die Kinder jetzt total addictive. Ne? Wir sind bloß als Eltern vielleicht öfters da und versuchen da einzuschreiten.
Ich glaube, das ist meine größte Sorge.
Erstens sind nicht alle Eltern da und zweitens ist das auch eine Mammutaufgabe. Ne? Also das führt zu uns zu Hause momentan zum Konflikt.
Also ich sage nur, dass ich mich überzeugt es noch nicht, weil einige Eltern in meinem Umfeld das gut hinbekommen. Oder wir auch. Ich mache mir da eher Sorgen in der Breite. Und ich erlebe es dann teilweise auch, dass ich das in der Breite mal beobachten kann. Alles anekdotisch. Vielleicht bin ich auch unrecht und jeder Eltern merkt immer, was seinen Kindern gut tut, egal wie gebildet und reflektiert man selber ist. Aber ich weiß es nicht. Es ist ja heute generell interessant, wie sich ja so die Gesellschaft entwickelt. Ich habe natürlich auch mit vielen Freunden diese Diskussion. Da sagt man, ist das jetzt Social Media gut oder schlecht und muss man mal nicht was machen. Und man guckt, wie so die Zyklen sind, wie schlecht Rauchen ist für die Menschen, auch für die Gesellschaft. Und wie lange das gedauert hat, bis dann irgendwie, oder was dann da getan wird, dass jetzt irgendwie Menschen nicht mehr so viel rauchen. Trotzdem rauchen ja immer noch Millionen, auch in Deutschland. Ne? Mhm. Oder mit Alkohol und so. Am Ende ist es jetzt auch wieder so eine Sache, die kommt. Da sind Sachen sicherlich super gut bei. Bei Social Media ein paar, auch für manche Leute sind es einfach nur hilfreich. Und mein Leben ist dadurch viel besser geworden. Also ich bin dankbar, dass es Social Media gibt. Aber das ist natürlich überhaupt nicht so in der Breite. Da bin ich mir sicher, da gibt es ein paar, die werden genauso an Social Media zugrunde gehen wie am Alkohol. Also es ist einfach jetzt was Neues. Ja. Und das wird eine Weile brauchen, bis sich das so reguliert und einspielt in der Gesellschaft, wie das mit Alkohol auch ist. Ne? Und es gibt dann vielleicht auch Länder, wo dann der Alkohol um sich gegriffen hat und dann wirklich richtig Verwüstung hinterlassen hat. Das kann bei Social Media, bei so großen neuen technologischen Innovationen vielleicht so sein. Ich weiß es nicht so genau. Aber es ist auf jeden Fall ist es was Großes. Ne? Ich halte das Thema Social Media für viel größer bislang natürlich in der Wirkungsmacht in der Gesellschaft als KI.
Ja. Ich habe neulich ein Bild gesehen, das fand ich eigentlich ganz lustig. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich es gesehen habe. Meine Frau hat mir das gezeigt. Hier Roboter am Arbeiten und wir Menschen alle am Handy Social Media verbringen. Also eigentlich, so kann die Zukunft, glaube ich, nicht ausschauen. Da sind wir uns alle einig. Aber Tendenzen gibt es natürlich da und das ist natürlich genau der richtige Punkt, ne? Dass das, was wir in Social Media machen, das sind natürlich auch, da ist natürlich auch KI dahinter. Ne? Das macht das Ganze auch mächtiger und auch so addictive und so abhängig machen. Die Algorithmen sind ja darauf trainiert. Das ist die einzige Belohnung, diese KI versucht, dass wir möglichst lange in diesen Plattformen Zeit verbringen.
Aber der Medienexperte in mir, der würde jetzt sagen, Social Media ist over, Social Media ist vorbei. Wir reden jetzt eigentlich nur noch über Entertainment. Auf diesen Plattformen findet ja auch gar kein Social Media mehr statt. Mhm. Also welche von euren Freunden guckt ihr denn an? Eigentlich gar keine mehr. Im Wesentlichen guckt man sich irgendwelche Stars, Sternchen, Vereine, Nachrichten, irgendwelchen Unterhaltungskontent an. Und dieses Social Media, wo man selber sehr viel teilt und selber sehr viel mit seinen Freunden schreibt, wie das früher mal bei Facebook war, das ist ja eigentlich vorbei. Ja. Insofern sind wir da jetzt auf einer neuen Entertainment-Welt. Macht es jetzt nicht besser, aber es ist zumindest irgendwie, ich wollte nochmal hier diese Perspektive hinzufügen.
Nee, ist auch total richtig, weil jetzt mal im Prinzip, was es ja dann auch wieder gibt, ist, dass es ja praktisch tatsächlich diesem Trend folgend gar nicht mehr reelle Accounts gibt, also von reellen Personen, sondern auch von virtuellen Personen oder KI. Ne? Und das gibt es ja auch Firmen, die setzen ja zum Teil auch schon darauf. Ne?
Absolut.
Wie nimmst du das wahr? Ist das jetzt ein kurzfristiger Trend oder merkst du das wirklich? Ich hatte das neulich bei BMW iX2, da wurde tatsächlich durch eine virtuelle Influencerin, die bei Instagram über 2 Millionen Follower hat, meine Güte, hatten die ganze Werbekampagne darüber gefahren.
Ja, es wird natürlich auch viel experimentiert gerade und es ist auch viel Unsicherheit und auch viele Leute sind dann vielleicht selber neugierig und nicht in der Lage, genau zu unterscheiden. Auch das wird sich weiter rausbilden. Ich glaube jetzt, dass natürlich auch KI-dominierte Accounts, da so Mischformen geben, wo dann auch Leute, echte Leute sich da irgendwas vorschlagen lassen an Content, die sie produzieren können oder wie sie sich da zeigen können, irgendwie mit Hilfe von KI vielleicht. Aber es gibt auch wahrscheinlich reine KI-Accounts. Manche werden davon auch gut funktionieren. Aber auf der anderen Seite, wenn du jetzt Podcasts hörst, mache ich mir auch die Sorge als Podcast-Host selber. Vielleicht in ein paar Monaten ist dann nur noch irgendwie ein Philipp Westermeier, der dann irgendwie von KI, von dem anderen betrieben wird, der anders heißt und dem anderen am Ende gehört. Kann der das dann machen? Ich glaube nicht. Ich glaube auch, ich höre jetzt, habe noch nie einen Podcast zugehört, der von einer KI-Stimme.
Ja, habe ich auch nicht gehört. Ich habe es mal versucht, aber.
Es gibt ja so Fälle, es ist dann sehr kleinteilig und KI wird dann eine Rolle haben, wie gesagt, im Erotikbereich kann ich es mir gut vorstellen. Auch übrigens im Bereich Chat-Erotik mit sowas, oder auch Einsamkeit, Altenheim, dass man dann da mit Leuten chattet und es hier mit Bots chatten, in der Pflege vielleicht, KI-generierte Personas oder so. Aber jetzt, wie gesagt, dass jetzt Menschen aus der Lebenswirklichkeit, in der wir so unterwegs sind, jetzt da groß irgendwie eine Stunde lang irgendeinem KI-Talker zuhören, sehe ich noch nicht. Ja.
Habt ihr Aufträge oder sowas, wo ihr sagt, okay, das gibt wirklich konkret in der Branche Anfragen, dass eine Firma oder jemand für ein Produkt etwas auf diese Art und Weise vermarkten möchte, proaktiv auch, wo man sagt, das ist jetzt nicht nur experimentieren, sondern da hat sich wirklich jemand vorgenommen. Aber es gibt ja auch vielleicht Gründe, die dafür sprechen. Also ich meine, teure Stars für Kampagnen sind nicht nur teuer, sondern manchmal auch unberechenbar. Sagst du, nein, das sind komplett zwei verschiedene
also,
Dinge.
Also ich habe jetzt noch keine so KI-Personas gesehen, die jetzt über eine gewisse Probierphase und Experimentierphase hinaus jetzt irgendwie auch an Prominenz gewonnen haben, wo man sagt, irgendwie, die kennen wir alle oder die kennen jetzt die meisten, die sind cool, die tragen jetzt die Klamotten oder I don't see it.
Ja, also ich muss dir da zustimmen, ne? Also gerade so im Podcast-Bereich und für mich auch tatsächlich ganz, ganz stark im Musikbereich empfinde ich nicht wirklich viel, wenn ich da jetzt einen KI-Podcast mir anhöre oder wenn ich mir KI-generierte Musik anhöre, wenn ich weiß, das ist im Prinzip ein Prompt und dann kommt ein ganzes Lied raus, verliere ich relativ schnell das Interesse. Wo ich tatsächlich sehr viel Potenzial sehe, ist das ganze Thema Lernen und Bildung. Aber ich sehe halt schon, also in so personalisierten Inhalten, jetzt nicht im Sinne von, ich möchte mir einen Podcast von KI anhören, weil da bin ich halt interessiert an der Meinung eines Menschen.
Wenn jemand drei Sätze erklärt oder eine Gleichung
auflöst. Ja, zum Beispiel, genau. Oder also hochkomplexe Themen einfach runtergebrochen.
Das glaube ich. Also insofern, aber genau, das ist wieder ein Beispiel, wo ich sagen würde, da bin ich jetzt auch mit dabei, dass da KI-Personas irgendwie eine Rolle spielen können, weil ich, genau das, wenn ich jetzt bei YouTube nachgucke, irgendwie wie ein Staubsauger zusammengebaut wird, dann interessiert mich jetzt auch nicht der Account von dieser Person. Ja, ich will einfach von dem verdammt nochmal wissen, jetzt, wo muss ich jetzt das machen? Und alles andere ist mir egal, die Herkunft, die Hintergrund dieser Person. Ich will einfach nur, dass dem jetzt gerade dann sagt, wie es geht. Aber wenn ich jetzt jemanden eine Stunde beim Geschichten erzählen, beim Fragen stellen, beim Gedankenexperimente machen, dann will ich schon eher wissen, wer ist denn das?
Was ja,
denn
ganz los? Genau. Ganz genau, das sehe ich genauso.
Ja, dann kommen ja auch Eigenarten noch, ne? Also die positiven, ne? Die einfach Sachen speziell machen.
Ja, im Prinzip, sag ich mal, die Imperfektion des Menschen ist das, was wir ja hören wollen. Wir wollen ja nicht irgendwie was allglatt gelecktes und irgendwo muss alles fachlich immer, ne? Sinnvoll also sein, aber.
Genau. Also es ist vielleicht so, ne? Es gibt ja so auch Sachen, die möchte man industriell gefertigt haben, weil sie einfach allglatt sein sollen und einen gewissen Standard, aber die überzeugen eigentlich, die begeistern einen jetzt nicht im Übermaß, aber so, dann gibt's wieder handwerkliche Dinge, die natürlich dann wiederum anders, eine andere Wertschöpfung auch dahinter sind. Das kann ich mir schon auch, also auf alle Fälle gut vorstellen. Beim Podcast ist ja schon so, dass wir auch Dinge uns vorlesen lassen, vorarbeiten lassen, einfach nur im Sinne von, ich brauche eine Recherche, ich brauche ein paar Infos, da ist mir das genau völlig wurscht. Hauptsache, ich kriege die Fakten irgendwie zusammengetragen und dann gibt es andere Dinge, da will ich das natürlich von Leuten nur tatsächlich aus deren Mund hören und auch mal erklärt und auch noch mal ein bisschen auch zwischen den Zeilen raushören können. Das kann ich bei KI-Systemen ja nicht wirklich gut tun. Ne?
Aber wenn wir jetzt nochmal auf einen anderen Aspekt schauen, also ich habe jetzt so einen Werbespot mit einem Prompt, einem Bild sozusagen erstellt. Was heißt das denn für die Menschen, die aktuell in dem ganzen Medienbereich arbeiten? Was wird sich verändern für die? Was für Skills sind in Zukunft gefragt? Kommt es mehr denn je auf Kreativität an oder ist Kreativität weniger wichtig?
Also ich verfolge seit Jahren gerne, was die Agentur Jung von Matt ist, also eine der bekanntesten, mittlerweile auch schon ältesten deutschen Werbeagenturen. Und die sitzen hier um die Ecke. Ich habe mal eine Doku über die gemacht und kenne verschiedenste handelnde Personen da ganz gut. Und da dachte man eigentlich, nachdem sie wahnsinnig groß und viel Geld verdient haben mit dem Privatfernsehen in den 90er Jahren, dachte man, ui, jetzt kommt Social Media, jetzt ist das Privatfernsehen langsam tot, jetzt die Agentur wird es mitsterben und keiner braucht mehr diese Fähigkeiten, da irgendwelche Filme für 30 Sekunden fürs Fernsehen zu produzieren. Das wird immer weniger und jetzt geht es um Facebook und sowas. Die Wahrheit ist, die Firma hat sich, glaube ich, verdoppelt oder noch mehr im Umsatz, hat deutlich mehr Leute und es gibt einfach neue Skills, die jetzt Firmen brauchen und die entsprechend bei Agenturen vorgehalten werden. Und ich glaube, das wird genauso wieder sein, wenn du deine Agentur gut managst, dann ist natürlich auch die wichtige Kondition, also man muss sie dann auch gut managen, dann werden ein paar Leute rausfallen, die jetzt dann noch Fernsehwerbung machen oder die jetzt irgendwie Facebook-Kampagnen machen vielleicht und dafür werden neue aufgebaut, die jetzt dann den jeweiligen Mandanten helfen können, dort solche Dinge zu tun, wie du sie gerade gemacht hast, auf vielleicht noch einem anderen Niveau oder in der Breite für andere Plattformen und so. Und deswegen, ja, die Skills werden sich verändern und es wird jetzt mehr um KI-Fähigkeiten gehen. Aber ich glaube, generell die Landschaft wird in der Breite so bestehen bleiben. Aber klar, und dann gibt es einzelne Firmen, die das vielleicht dann zu spät merken oder die dann irgendwie diese Transformation nicht gut schaffen. Aber ich bin zum Beispiel jetzt optimistisch bei so einer Jung von Matt. Wahrscheinlich gucken wir da in 5 Jahren drauf und dann sind die wieder größer und sagen, ja, das ist ganz cool eigentlich. Wir haben jetzt noch viel mehr Kunden, weil es gibt irgendwo im Westerwald noch einen Fleischhersteller und noch irgendwie einen Bierhersteller im Ruhrgebiet oder so. Die brauchen halt Hilfe bei KI und bei diesen ganzen Kampagnen. Da gibt es ja nicht mehr jemanden, der das mal eben machen kann auf dem passenden Niveau und so. Das macht dann halt eine Agentur. Genau wie jetzt mit Google-Kampagne. Man könnte sich ja fragen, warum braucht man jetzt in den Zeiten von Social Media, also den großen Zeiten von Google und Instagram und Facebook und so, warum braucht man da jetzt Agentur? Das könnte doch auch ein Marketing-Mensch in-house vieles machen. Ja, die Wahrheit ist dann noch nicht so einfach.
Würdest du sagen, dass sich aber die Skills von Marketing-Leuten
ändern werden? Na klar, also du musstest früher halt irgendwie Fernsehspots dirigieren können als Regisseur, als Kameramann. Jetzt musst du halt irgendwie Sora bedienen können und überlegen, wie prompte ich da und so. Das, klar, aber das ist am Ende unter demselben Banner, Werbeagentur und selben Mandanten und Kundenbeziehungen und vielleicht dieselben Firmen und so, selben Bankkonten, die da Geld wechseln, nur mit anderen Inhalten dahinter. Aber das halte ich also jetzt nicht für problematisch.
Ja, bei uns ist ja oft, wir werden ja oft gefragt hier durch KI, wie verändert sich da die Arbeitswelt und werden alle arbeitslos und brauchen wir dann bedingungsloses Grundeinkommen, all diese Diskussionen.
Ein Riesenquatsch, da bin ich wirklich der Meinung, wir können, also wirklich, wenn man sich auf die Demografie guckt, dann können wir froh sein, wenn KI uns hilft, unsere Produktivität hochzuhalten und zu steigern und wenn es irgendwie demnächst gelingt, all die Jobs, die jetzt einfach frei werden, weil Menschen so alt sind und weil es ja jetzt schon irgendwie überall an Leuten fehlt, mit KI aufzufangen. Das ist eigentlich eine große Riesenchance. Ich blicke da, auch generell vielleicht eine Typfrage bei mir, dann doch immer ein bisschen optimistischer in die Welt, aber sehe jetzt hier diese ganzen großen Diskussionen mittlerweile. Am Anfang habe ich natürlich auch alles mal gelesen, so, ja, krass, was wäre denn eigentlich, wenn jetzt alle da wegrationalisiert werden durch KI? Mittlerweile jetzt 2-3 Jahre im Hype oder in der Entwicklung drin. Wenn ich das irgendwo, großer Artikel, lege ich sofort zur Seite, okay, ist jetzt zum x-ten Mal, wird so nicht kommen, brauche ich jetzt auch nicht drüber nachdenken. Ja. Das ist einfach, ich glaube, das Gegenteil ist der Fall. Wir haben jetzt ja irgendwie alle schon genug zu tun, Jobs zu staffen. Ja. Klar, wir reden jetzt nicht 1:1 über dieselben Jobs, aber nah dran. Ne?
Ja, uns musst du nicht überzeugen, weil wir sind ja wirklich die Vertreter, die sagen, es ist eigentlich so eine geile Zeit gerade, weil sich, wann kann man sowas technologisch so geil mitgestalten? Und es ist ja auch spannend, ne, dass man nicht irgendwas macht und man studiert etwas und das macht man dann 30 Jahre lang, sondern tatsächlich sein Arbeitsfeld und verändert sich. Und das hält ja den München eigentlich hier fit und jung und ja auch vor allem intellektuell eigentlich auf der Höhe, weil das ist das, was uns ja noch auszeichnet von den Systemen. Aber offensichtlich gibt es eine Arbeitswelt der Vergangenheit, wo das offensichtlich nicht nötig war. Und diese Leute haben dann zum Teil schon Ängste.
Es gibt immer Einzelfälle. Es wird natürlich so Einzelfälle geben, derjenige, der genau jetzt noch 10 Jahre Werberegisseur sein wollte und irgendwie so noch oder 8 und dann sagte, okay, der hatte vielleicht auch jetzt irgendwie ein paar Scheißjahre, weil er jetzt nicht mehr gebraucht wird in der Maße oder noch in der konkreten Agentur, in der er vielleicht sitzt. Und dann hat er es auch vom Alter her nicht mehr so leicht, da in diese neuen Themen reinzukommen und den Anschluss zu finden. Es wird natürlich es wird da auch viele Härtefälle geben. Also ja, klar, don't get me wrong. Härtefälle ganz sicher, aber so jetzt in der gesamtgesellschaftlichen Problematik sehe ich es nicht so groß.
Würdest du das empfehlen, ins Marketing zu gehen zukünftig? Also ist das etwas, was du sagst, jawohl, das ist eine zukunftsträchtige Tranche, da tut sich vieles spannend, kommt auch viel mehr Technologie rein, also macht ja also schon...
Ja, ich meine, es ist ja meine Domain, ich habe damit sehr viel Erfolg gehabt, warum soll ich das? Ich glaube, es ist seit Jahrhundert oder einem Jahrhundert ist jetzt irgendwie immer so und so viel Prozent vom BIP wird für Marketing aufgewendet, das hat sich noch nie geändert und wenn dann die Konjunktur runtergeht, das BIP, dann ist das Marketing auch ein bisschen kleiner, wenn es wieder hochgeht, das Marketing wieder ein bisschen größer, das glaube ich bleibt so.
Ja, ich hab immer hier, ich weiß nicht, ob du ihn kennst, Hans Beckhoff, ist Gründer von Beckhoff Automation, ist mittlerweile ein Milliardenkonzern, hat er wirklich in der Garage gegründet, ist eigentlich ein Paradebeispiel hier für ein Tech-Unternehmen aus Deutschland im Industrieautomationsbereich, die automatisieren von der München Allianz Arena bis hin tatsächlich viel Produktionsanlagen, Nobilia, großen Küchenhersteller, viel unterwegs und ein sehr technikgetriebener Mensch, ne? Physiker, und er hat immer zu mir gesagt, kenne ihn ja gut aus unserer Region, hat immer gesagt, ganz ehrlich, er musste ganz am Anfang mal lernen, dass man als Tech-Begeisterter viel ins Marketing investieren muss, ne? Weil man tatsächlich nicht nur ein gutes Produkt braucht, sondern muss es natürlich auch vom bekommen. Ne? Das Zitat, was wir immer haben, Marketing is everything und everything is Marketing, hört man ja auch immer wieder. Das
ist nicht ganz so, glaube ich.
Für mich ja auch, wir sind ja wirklich Technologen, ist ja schon wichtig zu verstehen, dass es nicht nur das beste Produkt ist, von dem wir glauben, dass es so ist, sondern man muss es ja auch irgendwie
gesehen werden. Wir können jetzt über viele Aspekte des gesellschaftlichen und des technologischen Wandels reden und ich glaube, es gibt auch Felder, wo ich mich frage, wie geht das genau weiter und dann jetzt auch nicht sofort einen optimistischen Case habe oder einen rein optimistischen Case. Aber jetzt so die Automatisierungsfrage in der Industrie, soweit ich es überblicken kann und dann auch, oder zumindest mal im Marketing, das kann ich überblicken, da mache ich mir keine Sorgen. Eher so bei Nachrichteninhalten und sowas. Wer macht in Zukunft dann so Journalismus? Wie wird der gesehen? Am Ende ist es schon ein Thema. Zeitungen, Magazine, alles, was nicht bei YouTube oder bei Instagram oder bei TikTok stattfindet, gibt es für viele Menschen einfach nicht mehr. Und das war in der alten Welt schon anders. Da hast du dann schon mal irgendwie eine Zeitung gesehen, da kamst du einfach nicht dran vorbei. Jetzt ist es halt schon so, die Plattform, wenn du denen auch diesen Accounts nicht folgst, dann gibt es das da alles für dich nicht. So. Also die Distribution in der Medienwelt, das treibt mich schon so ein bisschen um. Also jetzt nicht so sehr für mich, wir kriegen das hin, wir verstehen das ja auch, aber so in der Breite, bei lokalen Nachrichteninhalten vielleicht oder dann in Kombination mit der Aufmerksamkeitsspanne, da kann man sich schon Fragen stellen, finde ich. Wie wird da wohl so das Endgame nicht, aber so das Middle Game irgendwie sein? Plus dieser Radikalisierung, die man ja schon auch erlebt, über ein bisschen Algorithmus getrieben. Da wird's, wie groß werden die Verwerfungen werden? Das kann man, glaube ich, noch nicht so genau absehen, aber da wird es welche geben, sieht man jetzt ja auch schon. Da habe ich dann so vielleicht ein so ein Feld, dass ich reingucke und denke, mal im Blick behalten.
Ja, auf alle Fälle. Ich meine, das ist letztlich auch so. Wir sehen das ja auch, also wir sehen es ja selbst bei unserem kleinen, bei unseren kleinen Post oder Videos, die wir machen, da wo viele Kommentare sind, das ist da, wo wir, ich will nicht sagen, Quatsch geredet haben, aber wo wir Sachen positioniert haben, ja, über die man sicherlich zwei oder drei Meinungen haben kann. Ja. Und dann geht das natürlich nach oben. Ne? Das waren jetzt die spannenden, wichtigen Punkte, die man rausnehmen sollte, wahrscheinlich nicht, aber die haben halt, die haben natürlich dann Aufmerksamkeit erzeugt und das führt zu dieser Polarisierung.
Dran,
ne?
Da gewöhnt man sich dran, natürlich, und dann ist das die Frage, rechnet man das dann automatisch raus? Auch jetzt irgendwie Kinder wachsen damit auf und sehen, ja gut, komm, ist halt immer so. Und in Wahrheit ist es anders. Und das vermag ich nicht so genau zu sagen. Aber ich bin zumindest der Meinung, das ist jetzt schon nochmal anders, als es vor 20 Jahren bei klassischen Medien war. Da wurden die Headlines anders formuliert. Das ist ja offensichtlich. Das sagen auch Journalisten, die das jetzt über diese Zeit miterleben. Aber vielleicht gibt es auch Gewöhnungseffekte und Lerneffekte und man lernt damit, dieser Welt einfach umzugehen und vielleicht ist es aber auch so, dass diese Grundradikalisierung zu größeren Problemen führt, wo auch immer die sich dann äußern.
Wenn ich das noch kurz sagen darf, dann nur weil das Thema abzuschließen, ich will jetzt nicht nennen, aber mit einigen bekannten Bundespolitikern natürlich auch zu tun, die wirklich zu mir sagen, ey Roman, du kannst heute eigentlich keine zwei Sätze sagen, ohne dass sich das sofort einholt und du kannst dadurch auch gar nichts mehr gestalten. Auch in der Politik ist das total schwierig. Ich habe jetzt kein Mitleid mit Politikern am Ende des Tages, aber es ist natürlich, wenn ich merke, dass die eingeschränkt sind in ihrem Tun und Handeln, habe ich damit irgendwie schon ein Problem mittlerweile, weil ich sage, ey, die haben wir ja gewählt und die sollen jetzt mal 4-5 Jahre Ruhe haben und auch was gestalten, weil dafür sind sie ja da und die können das gar nicht, obwohl sie es wollten, weil sie sagen, ey, ich stolper morgen schon über den nächsten Stein.
Du hast jetzt quasi auch immer so diese Echtzeitumfragen. Ich finde, es ist ja, man kann ja darüber diskutieren, ob das wirklich eine gute Sache ist. Nee. Ständig, jetzt 3 Monate nachdem die Wahl gerade stattgefunden hat, gibt es schon wieder die ersten Umfragen, wie würde jetzt gewählt? Und man denkt, okay, wem hilft das jetzt, wie jetzt gewählt wird? Jetzt muss doch erstmal gestaltet werden und nicht nach 3 Monaten schon wieder. Aber die Politiker natürlich, ich würde es ja genauso machen, gucken da schon hin, logischerweise, wie komme ich denn an? Und wenn man jetzt so will, ist ja natürlich mit Social Media diese Befragung quasi in Echtzeit. Also wenn du da nicht jetzt, das ist ja keine empirische repräsentative Studie, aber du kriegst ja trotzdem Feedback und siehst sofort, was kommt wie an und bist natürlich noch mehr geneigt, einfach nur noch jetzt auf Response zu optimieren und nicht mehr auf irgendwelche sinnvollen Inhalte. Ja, Thema. Ja.
Du hast etwas angesprochen, was ich auch sehe, ne? Also dieses Thema, wir werden quasi bombardiert mit Inhalten, die versuchen uns zu spalten. Wir sehen diese Verwerfungen immer stärker und ich sehe vor allem auch, sag ich mal, immer mehr Inhalte, die in irgendeiner Form uns beeinflussen wollen. Und dazu gehören natürlich auch Marketinginhalte. Ne? Also Werbung versucht ja auch sozusagen zu beeinflussen. Man kann natürlich verschieden darüber nachdenken. Man kann sagen, okay, vielleicht werden wir sensibilisiert und blenden das vielleicht einfach irgendwann aus. Ich bin eher der Mensch, ich gehe technisch ran und installiere mir den Adblocker. Ich habe meine YouTube-App, die ist zeitgeloadet, da habe ich keine Shorts drin. Da werden alle Sponsor-Segmente automatisch rausgeschnitten. Bis hin zu, es gibt Plugins, die alle Thumbnails austauschen auf YouTube und quasi keine Clickbait-Thumbnails mehr haben, sondern einfach irgendein random Bild dann aus dem Video. Ich habe so ein bisschen, sag ich mal, so diese dystopische Version, dass wir vielleicht irgendwann gar nicht mehr ohne solche Systeme das Internet nutzen können, wenn halt einfach diese automatisierten Systeme überhand nehmen.
Kann ja sein. Vielleicht gibt es demnächst irgendwann einen neuen Player, der besonders gut darin ist, genau das, was du gerade alles so händisch beschrieben hast. Also wer kann das schon, was du so beschrieben hast? Das macht ja keiner, weil das erfordert ja gewisse Fähigkeiten, die du jetzt hast, aber nicht viele andere. Vielleicht gibt es irgendwann eine Firma, die sagt, die werden damit Unicorn oder Dickerkorn, indem sie so eine Suite haben an Produkten, wo einfach Verbraucher sagen, das will ich haben. Alle reden davon, schaffen einen gewissen Hype und alle nutzen das. Und ich will das gar nicht ausschließen. Also das kann ja vernünftig sein, sowas zu bauen. Und so. Aber auch da am Ende gilt wieder, was ich gerade über Daten meinte. Ich glaube, was dich da nervt, finden viele auch nicht besonders cool. Aber dass sie dann so weit gehen, dafür Geld zu bezahlen oder sich da so Anstrengungen zu unterwerfen wie bei dir, das machen dann doch viele nicht, ja? Und dann dulden einfach die Bänner.
Ja, das glaube ich auch tatsächlich.
Ja, das ist, es ist letztlich so. Also wir geben ja Daten her oder über uns preis, weil es ja einen gewissen Komfort ist. Ne? Und man will ja auch Dinge haben. Aber wir wollen ja auch konsumieren. So ist es ja nicht. Der Mensch will ja auch an vielen Stellen konsumieren und will natürlich für seine Probleme auch die passende Lösung finden. Deswegen muss man es natürlich gucken. Du bist der Meinung, du suchst sie und du findest sie. Nee, ne?
Nein, ganz im Gegenteil. Die Frage stelle ich mir tatsächlich auch. Was ist, wenn wir irgendwann wirklich Systeme haben, die uns einfach immer die optimalen Empfehlungen geben? Sind wir dann davon noch genervt oder empfinden wir das nicht sogar wirklich als Arbeitserleichterung?
Es gibt ja meistens doch Wettbewerb und dann also bauen dann halt wieder oder rivalisieren doch viele Werbetreibende in den jeweiligen Auktionsmodellen um die Anzeigenplatzierung. Mhm. Gibt es ja Auktionen, so läuft es ja dann doch miteinander und wollen ihre Produkte vorstellen. Ich glaube, um jetzt mal eine positive Lanze fürs Marketing und die Evolution des Marketings zu brechen, es ist am Ende so, dass du in der heutigen Marketingwelt schon gezwungen bist, weil halt der Kampf um die Aufmerksamkeit so teuer und so aufwendig geworden ist, bist du gezwungen, als Hersteller bessere Produkte zu machen als früher. Also wir als Verbraucher bekommen de facto bessere Produkte, weil du genau weißt, scheiße, wenn ich da jetzt irgendwas in die Menge drücke, ich habe sofort Churn, Leute werden das sofort einmal ausprobieren, sagen, okay, das ist Mist, und dann nicht wiederkommen und es wird noch teurer, Neukunden zu gewinnen. Und ganz viele Firmen haben verstanden, dass, weil das Marketing so teuer ist, dass sie ihre Neukunden oder dass sie ihre Kunden halten müssen, dass sie sich nicht leisten können, Kunden so leicht wieder zu verlieren, weil Neukundenakquisition ist so teuer geworden und dass sie ganz im Gegenteil Neukunden gewinnen müssen über Empfehlungen, über Hinweise, die halt an nichts kosten. Und weil diese Effekte so stark sind und immer stärker werden, sind halt Firmen halt wirklich gefordert, Produkte in den Markt zu legen, die halt, wie gesagt, haltbar sind, die wenig Churn haben, die so einen gewissen Empfehlungscharakter haben. Mhm. Und das wäre zumindest jetzt mal, sagen wir mal, mein verbraucherfreundlicher Take.
Ist es ja auch definitiv. Ne? Ja. Ich meine, dazu gehören ja auch schon Reviews durch, die man bei YouTube sich anguckt, ne? Bevor man sich was kauft.
Genau,
oder man kauft
genau,
selbst sich eine neue Waschmaschine kauft.
Empfehlung, genau.
Schaue ich mir das auch an. Ne? Und dann kauft man sich auch vielleicht so Unboxing und solche Sachen natürlich mittlerweile an, um ein Gefühl zu bekommen, was kaufe ich mir da eigentlich. Und man hat dann natürlich auch in der Regel, ich sage jetzt mal gerade auch bei YouTube oder auch Influencer, denen man ein gewisses Vertrauen ja dann entgegenschätzt, weil man sagt, man schätzt die machen neutrale Reviews. Manche betonen das auch immer, dass sie das machen und das ist ja auch an vielen Stellen glaubwürdig, sicherlich nicht bei allen, aber auch allein diese Reviews bei Amazon, ich meine ganz ehrlich, wer kauft ein Produkt, was irgendwie einen Stern hat bei Amazon, das kauft ja dann auch keiner. Ne?
Ja, und das zwingt halt dann schon eine gewisse Produktleistung zu zeigen.
Ja, definitiv.
Wie siehst du denn das Thema menschlicher Kontakt? Wird das in Zukunft weniger werden? Wird das in Zukunft mehr werden, dass wir uns vielleicht mehr auch nach, sag ich mal, Events wiedersehen, wo wir persönlichen Kontakt haben?
Also es wird halt beide Sachen geben. Du bist halt in der teilweise in der virtuellen Welt zu Hause mit deinem Handy, mit den Tätigkeiten, die wir so im Alltag machen. Aber es ist, glaube ich, jetzt ja schon erkennbar, dass es großes Bedürfnis gibt, jetzt mal als Corona-Effekte nochmal isoliert betrachtet. Dennoch, glaube ich, nachhaltiges Bedürfnis siehst du Musikevents voll, Fußballstadien voll, Menschen haben Bock, Messen weiter zu besuchen. Das müssten wir alles nicht unbedingt machen, aber es wird gewünscht, es hat eine stärkere Relevanz eigentlich denn je. Ja, und das ist an verschiedenen Stellen sichtbar, auch jetzt irgendwie von Schachclubs, die aufmachen.
Hast du nicht auch einen Running Club?
Running Clubs. Wer hat keinen Running Club? Also jeder hat einen. Und weil Leute
wir haben noch keinen. Aber da müssen wir auch laufen.
Ich wollte gerade sagen,
Marathons boomen. Ja. Ne, das ist ja auch am Ende ein Gruppenerlebnis. Und das, also, wo du hinguckst, ob nun als Besucher oder als Teilnehmer bei High Rocks oder wo auch immer, wo sich Communities in der echten Welt anbieten, werden sie wirklich intensiv genutzt. Und das sind sozusagen am Ende ist es so verschiedene Effekte oder verschiedene Konsequenzen einer großen Welle, die da gerade läuft, aber unter anderem halt die Rückkehr oder das große Interesse auch an echten Begegnungen. Also ob das denn ausreicht, diese neue virtuelle Welt zu kompensieren oder zu auszubalancieren, das ist wahrscheinlich wieder sehr, sehr unterschiedlich im Einzelfall, aber es ist auf jeden Fall schon ein Trend erkennbar.
Ja, ich nehme das so wahr, also auch bei unseren Communities sind weniger Veranstaltungen, auch ich nehme weniger Zeit dann doch, aber man sucht sich wirklich hochkarätigere Sachen.
Ja, man macht schon Sachen, macht schon Sachen und geht ins Stadion und trifft dann oder läuft mit Freunden in einem Run oder man ist in einem anderen sozialen Kontext vielleicht nochmal mehr unterwegs als, und die Angebote sind viel mehr als vorher. High Rocks, jetzt hier aus Hamburg, das große Sport Trendthema von Bekannten von mir gegründet. Fast 100.000 Menschen machen damit oder Millionen von Menschen, die da gemeinsam Fitnesssport machen. Das hat es früher so nicht gegeben.
Ja. Da geht schon rein. Also finde ich alles total spannend. Wenn du mal so ein Bild machen würdest, wo an was du denken könntest, was vielleicht ein bisschen verrückter ist, ne? Vielleicht auch so nochmal das Gedankenexperiment nochmal durch den Kopf gehen lassen. Wo glaubst du, werden wir die größte Veränderung oder was ganz Verrücktes sehen im Marketing in den nächsten 20, 30 Jahren? Ich sag gleich mal, wo ich was sehe. Das, die Kollegen kennen das schon, weil ich das die ganze Autofahrt schon genervt habe.
Ja. So was ganz Verrücktes. Also wir haben ja schon gesehen, dass Leute aus dem All springen. wir haben die bekanntesten, prominentesten Menschen der Welt gesehen, wie sie gemeinsam für irgendwas werben. Werbung ist überall. Also ich tue mir jetzt schwer, so was ganz Verrücktes. Was müsste das sein? Also hat nicht mal Elon Musk auch mal einen Tesla auf einer SpaceX-Rakete ins All geschossen? Und also, sagen wir so, Stunts und so, da bin ich jetzt schwer zu beeindrucken. Da habe ich schon alles Mögliche gesehen. wenn du sagst, Bots.
Aber eine Tesla-Fahne auf dem Mars?
ja, okay, das, kann kommen. Ja, I don't know. Also da
ist gut.
Die Raumfahrtleute, denen ich so spreche, die wissen es auch nicht so genau. Aber
Ich sag dir mal, was ich hatte. Ich hatte vor 3 Jahren eine der größeren Keynotes auch zum Thema KI gemacht. Da hatte ich mal einfach mal so die Schatulle aufgemacht, woran geforscht wird. Und das war dann ein Bereich aus der Medizin. Da hat man Computertomographiebilder gemacht des Gehirns. Und aus den Bildern, die Leute haben ein Foto gesehen, gezeigt bekommen, dann wurde das Gehirn gescannt. Und eine KI konnte dann praktisch anhand der Gehirnscans das Bild nachkonstruieren, was die Leute gesehen haben. Also im Prinzip konnte man visualisieren, woran die Leute gerade gedacht haben. So, wenn man das jetzt weiterdenken würde, ich sage, das ist ein weiter Weg, ne? Ein ganz weiter, verrückter Weg. Aber man geht ja in die Richtung, man kann wirklich die Gedanken visualisieren, bis in die Träume. Also man könnte praktisch, und das habe ich gesagt, also eine ganz krasse Version war, ich träume etwas Positives, nicht der Albtraum, was Positives, und am nächsten Morgen klingelt die Tür und ich kriege das, woran ich gedacht habe, ein Produkt, eine Idee oder was auch immer, vielleicht schon zugeliefert. Also ganz weit weg. Ich hoffe, dass es nie so weit kommt. Aber ich meine,
also das ist massenmarkttauglich, das dauert so eine Weile. Also
das dauert auf alle Fälle, aber mal den Speer weit nach vorne geworfen, ne? Da kann man ja auch andere Produkte oder andere Ideen davon abgreifen, ne? Und anders gedacht, das mit dem Gehirnscan sehe ich auch ein, ne? Also man schläft nicht unter dem Computertomographen und dergleichen, ne? Aber wenn das Profiling als von uns Person, jetzt benutzen wir seit 3 Jahren ChatGPT oder ähnliches System, jetzt lass uns mal das 10, 20 Jahre, mein Sohn, der das als Kind schon benutzt, der vielleicht niemals mehr wechseln wird, weil der praktisch sein Vendor-Login hat, weil er sagt, ich habe ja alles da drin, das System kennt mich so gut und kann mir genau die passende Antwort geben, das ist ja wie ein Gehirnscan am Ende des Tages, ne? Also das, was dort abgegeben ist, da sind vielleicht schon geheime Wünsche drin, die du gar nicht formuliert hast.
Du bist wieder am Anfang. Das ist mit Google auch schon seit Jahren so. Ich breche das dann immer runter. Wer von uns dreien bekommt automatisch, wenn das Waschpulver alle ist, neues Waschpulver nach Hause geliefert?
Wir haben nie den Amazon Dash bestellt.
Ja, ich habe auch keine Miele Twin DOS, die das ermöglicht.
Ja, aber siehst du, wir sind jetzt hier drei durchaus technologieaffin und offen und zahlungskräftig in dem Bereich wahrscheinlich auch und keiner. So, also insofern. Das wäre jetzt in meiner Evolution noch vor dem von dir gerade skizzierten Szenario und es ist noch nicht da. Und es wäre jetzt vermeintlich einfacher, dass wir irgendwo einen Waschpulverknopf haben bei uns zu Hause. Die gibt's nicht. I don't get it, aber wir könnten den haben. Aber wir haben ihn irgendwie nicht. Ich weiß auch nicht.
Das finde ich tatsächlich wirklich faszinierend, weil natürlich wird jetzt technologisch sehr viel versprochen und es gibt ganz krasse Visionen, aber ich bin da ganz bei dir. Die Realität entscheidet letztendlich darüber, was Erfolg hat und was keinen Erfolg hat. Und ich glaube, wir können uns alle nicht vorstellen, wo wir in 20 Jahren stehen. Es wird, glaube ich, komplett anders sein, als wir uns das jetzt gerade erdenken.
Aber in einigen Bereichen wird es auch sehr ähnlich sein.
Ja, so meine ich das. Also man denkt immer in die Zukunft, dass sich vieles verändern wird und am Ende verändert sich doch
nicht so viel.
Wir leben
in einer Welt, wo wir wahnsinnig viele Erzählungen hören von Leuten, die irgendwelche Visionen verkaufen, im Sinne von Börsenkursen, die dahinter stehen oder Investitionsideen oder sowas. Man darf nicht vergessen, im Marketing, die Evolution mit Social Media und Google und Facebook, die ging so schnell, weil die Dinge für den Verbraucher umsonst waren. Das war für uns alle gratis. Wir konnten uns einloggen und dann ging die Party los. Aber jetzt viele Sachen jetzt mit Hardware gebunden sind. Mal gucken, jetzt mit diesen OpenAI ist ja auch noch gratis so.
Ja, aber kannst du auch ändern, ne?
Da hast du bleibst.
Ja, natürlich.
Also das ist.
Und da ist natürlich Ad Revenue ein großes Thema. Also das wird kommen. Das steht für mich außer Frage. Die Frage ist nur, in welcher Form wird das sein?
Aber okay, also ob jetzt ChatGPT dann gratis bleibt, ich denke wahrscheinlich schon, aber in Teilen zumindest. Aber viele andere Sachen, von denen wir so sprechen, die erfordern auch ein gewisses Investment. Und wenn man mal guckt, wie gerade so die Investmentlaune ist in den großen Ländern, dann ist die nicht so hoch. Dass jetzt Millionen von Menschen sagen können, ich hau jetzt mal die 3.000 Euro raus für irgendwas Neues oder die 1.000 Euro. Das ist echt viel Geld in der Breite in ganz vielen Ländern für einen Großteil der Bevölkerung. Und dann sind auch die Haushaltseinkommen schon besetzt mit Urlauben und so. Das wird so bleiben. Und dann jetzt neue Hardware ins Land zu bringen, so ein iPhone ist schon schwer.
Ja, absolut. Ich meine, die große Hardware, war vor kurzem das Shareholder-Meeting bei Tesla, ne? Der pusht natürlich auch das Thema Robotik, dass das nächste Produkt wird, was sich jeder kaufen wird. Eine große Wette, wetten aber viele auch momentan drauf, muss man ehrlicherweise sagen. Auch Deutschland ist da sicherlich bei dem Thema nicht ganz hinten, wie jetzt bei dem klassischen Thema KI.
Leider zu wenig sichtbar aus meiner Sicht.
Es ist zu wenig sichtbar, aber es gibt natürlich eine gewisse, es ist natürlich schon, also man kann sich an viele Dinge denken.
Aber diese Roboter sind ja vielleicht auch B2B-Roboter, also Firmen oder so.
Das geht auch so ein B2C sein. Bei Tesla geht es auch sehr stark in B2C, dass er sagt 20.000.
Optimus soll dann auch.
Das soll B2C, da 20.000 Dollar. Und das ist ja die Idee ja wirklich, anstatt dass du ein Auto kaufst, dass du einen Roboter kaufst.
Da glaube ich nicht dran. 20.000 Euro.
Das muss er hinbekommen.
Aus Marketing-Sicht irgendwie 20.000 Euro ist für die meisten Haushalte, die meisten Einkommen, ist das, macht man solche 20.000 Euro, macht man dreimal im Leben. Da kauft man sich ein Haus, das ist teurer als 20.000. Ein Auto kauft man sich regelmäßiger vielleicht mal, aber über 20.000 schon selten. Und was kauft der normale Mensch sich sonst noch über 20.000? Also eine Familienreise ist es nicht. So, das ist ein Haus. Das ist jetzt in Millionen Menschen, dass sich einen Roboter kaufen. Da würde ich gegenwenden.
Ja, anderes Beispiel hier. Also ich finde, dass die Diskussion da sehr spannend. Pflege. Pflege ist ein spannendes Thema. Ne? Wenn man Pflege bekommt, kriegt man da, weiß ich was, zwischen 500 und 1.000 Euro. So, jetzt gibt es ja auch Mietmodelle. Gibt ja die ersten Roboter, die gesagt haben, wir machen das per Mietmodell. Ja. 500
sollen ab nächstem Jahr erhältlich sein.
Soll im nächsten Jahr erhältlich sein. Die sind natürlich weit davon noch entfernt, dass sie wirklich eine Pflegeleistung leisten können.
Ja, es wird auch mal ferngesteuert. Ne? Das ist
ja
das Krasse.
Genau.
Da sitzt
ja, aber
jemand,
egal. Es ist ja wurscht, weil ferngesteuert ist oder nicht. Du zahlst 500 Euro. Das heißt, du nimmst von deinen 1.000 Euro Pflege, hast 500 Euro und hast einen Fulltime-Service-Roboter bei dir zu Hause. Wenn der gut genug ist, dann ist das ein Modell, was aufgehen könnte, auch für die also zumindest für die Haushalte. Und wenn ich 500 Euro zahlen müsste und wahrscheinlich doch, dann glaube ich am Ende viele andere, wofür ich es alles nutzen kann, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir so eine Roboterökonomie schon bekommen könnten, wenngleich ich momentan die Robotik in der Fähigkeit noch gar nicht dort sehe. Ne? Also da müsste man, deswegen bin ich das gespannt,
das
wie das bei Tesla
und
bei vielen anderen ausgeht.
Damit, ob die Roboter genug Dinge eigenständig abwickeln können. Aber das ist ja deren Wette. Die wollen ja die dahin entwickeln und die nutzen natürlich, die brauchen auch die Daten, gerade von den Erstkunden, um diese Systeme dann dahin zu entwickeln. Ne?
Ja. Das wird spannend. Ich denke, die ersten Roboter werden so wie das erste iPhone sein. Wenn wir da drauf gucken, können die wahrscheinlich doch nicht, gar nicht so viel, aber
ist
vielleicht.
Ja, schon so, ja. Ja, ist so, wenig können.
Ja, das ist definitiv so. Spannend, spannend. Wir haben vielleicht zum Abschluss wir haben so eine Idee, so eine Quickfire-Round, dass wir dir einfach ein paar Fragen stellen und du sagst einfach nur, was dir direkt durch den Kopf durchgeht. Marketing zukünftig, die Zielgruppe weiterhin Mensch oder optimieren wir alles doch für Maschinen, weil die jetzt Geo-Optimierung machen?
Das glaube ich für so Agents schon in Teilen, aber ein kleinerer Teil. Erstmal mittelfristig Menschen. Aber ich glaube, dass wir jetzt dadurch, dass Menschen dann sich Agents einfach halten oder nutzen, wird es auch so sein, dass dann auf Agents optimiert werden wird, sicherlich. Aber bis das dann der Großteil ist, da dauert noch.
Okay.
Wie sieht es mit virtuellen Influencer aus? Ist das eine Innovation oder eher eine Illusion?
Es gibt es ja in Teilen. Ich halte es für ein Nischenphänomen.
Prompt Engineering, neue Kreativkunst oder eigentlich nur besseres Googlen?
Ich glaube, wenn man so anguckt, was im Coding-Bereich da so passiert, dann ist es schon deutlich advanceder. Für den Alltag der meisten Menschen ist es besser als googeln.
Wie sieht es allgemein aus mit KI-generiertem Content? Ist das eher Effizienz oder Einheitsbrei?
Beides. Also ich glaube, es gibt schon auch sehr effiziente Möglichkeiten oder so Einsparungen oder weiß ich nicht, einfach auch gute Ideen und gute Prozesse. Aber es ist natürlich auch, wenn man das jetzt einfach so stumpf macht, aber es kann halt jeder. Es liegt halt jetzt jedem wirklich für wenig Geld zu Füßen in dieser Welt.
So ein bisschen nochmal Rückblick auf unser Gedankenexperiment. Zukunft des Marketings digital oder Print?
Ja, also ich glaube, also es ist ja immer so ein bisschen so, dass es also Gegentrends wieder kommen und jetzt gibt es Buchclubs und Leute kaufen Bücher und so. Und das ist, glaube ich, in Zukunft keine große Position mehr. Print, wer weiß, es gibt auch heute noch Printanzeigen, wo ich denke, das ist der beste Nutzen des Geldes von einem Sofa-Hersteller ist, im Magazin der Süddeutschen Zeitung auf der ersten Seite Sofa zu zeigen. Das funktioniert für mich besser, als Instagram hier funktionieren kann. Dieses Sofa will ich dann haben. Weil ich das jedes Mal, wenn ich freitags das Magazin aufschlage, das Sofa da sehe, denke ich, was für ein geiles Foto, was für ein geiler Raum mit dem Sofa. Aber es ist Nischen.
Und zum Abschluss vielleicht das Schwerste, die Zukunft des Marketings in einem Wort?
Creativity.
Okay. Ja, das ist sicherlich nicht schlecht.
Aber vielleicht muss man wirklich sagen, um das nochmal herauszuarbeiten, vielleicht sogar Creativity ist das falsche Wort. Zumindest ist es auf einem Level mit Distribution. Ich glaube, Distribution ist vielleicht noch mehr entscheidend in Zukunft, dass man Reichweite hat, als dass man jetzt besonders kreativ ist. Es bedingt sich ja beides auch ein bisschen, ja. aber natürlich ist der noch stärkere Währung ist Distribution zu haben. Okay. War schon immer so. Ja, also wenn ich, aber ich würde, glaube ich, wechseln. Wenn darüber nachdenke, würde ich bei dem einen Wort auf Distribution wechseln.
Okay. Ja. Kann ich gut nachvollziehen.
Ja, vielleicht kleines Zwischenfazit oder Abschlussfazit aus deiner Sicht.
Es ist super, super spannende Diskussion. Also hat mir richtig viel Spaß gemacht, weil wir natürlich gar nicht vom Fach sind, was das Thema Marketing angeht. Wir machen natürlich sehr viel Marketing und sind da zumindest mit einem Fuß auch immer mit dabei. Aber ich fand es tatsächlich sehr spannend, auch zu hören, wie du das als jemand bewertest, der das schon wirklich jetzt viele, viele Jahre mitgemacht hat. Auch so deine Einschätzung, dass sich die Zukunft vielleicht doch nicht so schnell so stark ändern wird, wie es manche prophezeien. Das, glaube ich, wird den Hörern auch helfen, vielleicht einige Dinge für sich selber mal zu bewerten und einzuordnen. Ja, und auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass wir heute die Gelegenheit hatten, hier so zusammenzukommen.
Ja, ich muss auch sagen, tatsächlich bleibt bei mir von dem Gespräch definitiv hängen, dass du, das finde ich sehr positiv, dass du ein bisschen entschleunigt hast. Ne? Also hier, so schnell geht das nicht und so viel verändert sich vielleicht auch nicht. Da sollen wir mal die Kirche im Dorf lassen und uns die Sachen lieber ernsthaft und vernünftig die Zukunft da gestalten. Nehme ich definitiv mit, weil wie gesagt, aus dem Marketing, wir sind keine Flachleute. Wir können das nicht so einschätzen. Wir sind,
also Flachleute sind wir schon, aber keine Fachleute.
Wir sind manchmal sehr flach, aber das ist ein anderes Thema. Also das hat mich tatsächlich beeindruckt, wie du das so siehst, weil das nehme ich tatsächlich sehr ernst und beruhigt mich auf der einen Seite auch, aber auf der anderen Seite die Diskussion über Social Media und die Erfolgen, die du ja auch sehr ernst geführt hast, das sehe ich auch und das bewegt mich auch tatsächlich. Das kann man auch nicht nie abschließend diskutieren. Das wird eine spannende Reise sein, wo wir auch gucken müssen, dass wir auch Lösungen finden, dass wir das nach vorne positiv gestalten.
Live-Schalte aus der Zukunft, OMR 2044. Willkommen im größten Marketing-Spektakel des Planeten. Auf der Mainstage Professor Roman Dumitrescu. Gemeinsam mit seinem digitalen Zwilling Aromen 5000. Thema: Purpose 2.0, wenn Marken Gefühle haben.
Und denk daran, der Purpose darf nicht nur programmiert, sondern muss auch gefühlt werden.
Tommy Falkowski streamt den gesamten Talk direkt in die limbischen Systeme der Zuschauer. Engagementrate 100%. Kurze Dopaminübersteuerung inklusive.
Sorry, falls kurz gekribbelt hat. Das war nur der Algorithmus fürs Glück.
Philipp Westermeier moderiert holographisch aus der Cloud. Seine Keynote From Hype to Hyperpersonal läuft in 8 Millionen Varianten. Jede einzelne perfekt abgestimmt auf den Puls des Publikums.
Und vergesst nicht zu liken. Euer Herzschlag zählt als Klick.
Und ich? Ich halte den Datenstrom am Laufen. Irgendwer muss ja das Marketing managen, wenn ihr längst neuronale Influencer seid. Ach übrigens, Print ist zurück. Flyer sind das neue NFT.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Ja,
sehr gut. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht.
Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal.
Ja. Ja, lasst uns gerne ein paar Kommentare da, wie ihr das Thema bewertet. Mögt ihr das, wenn ihr personalisierte Werbung angezeigt bekommt? Habt ihr Angst, dass in Zukunft ChatGPT alles über euch weiß und euch wirklich die seltsamste Werbung schaltet? Wir sind auf jeden Fall gespannt auf eure Kommentare. Macht's gut.
Ciao.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.